die Gemeinschaft der Zukunft, die Demokratie der Zukunft. Ich habe gestern eine kurze Verabredung mit Wolf getroffen. Wir haben uns beide vorgenommen, die 45 Minuten möglichst nicht zu überschreiten, um dieses Riesenthema in diesen zwergenhaften Rahmen zu quetschen, werde ich mich sehr eng an mein Konzept halten und versuchen, allen Versuchungen frei zu extemporieren, zu widerstehen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Das heißt, vertiefende Aspekte, vor allem das Gespräch zu bestimmten Begriffen, die einige für altmodisch halten und ich für notwendig halte, sowie Fragen dazu, bitte alles dann nachher heute Nachmittag im Workshop. Ich möchte nicht nur zu Fragen, zu Einzelaspekten einladen, sondern gern auch zu kontroverser Diskussion. Mein Name ist Gandalf Lipinski, ich bin Theatermacher, Schauspieler, Regisseur, Theaterpädagoge, Theatertherapeut und in der Erwachsenenbildung tätig, in der politischen Erwachsenenbildung. Vor gut 15 Jahren habe ich mit Freunden zusammen die Konvergenzgesellschaft gegründet. Das ist ein Bildungsverein, hat es in vielen leichter als eine politische Partei. Wir sind mit der Konvergenzgesellschaft gruppisches Mitglied bei Holon geworden, beim Netzwerk Holon. Dort habe ich dann auch lange bei und aktiv bei Dynamik 5 mitgearbeitet und seit 2006 bei den Violetten. All diese Organisationen zusammen haben, also gemeinsam als Träger, den ersten Kongress für integrale Politik 2008 hier im Hause veranstaltet. Dadurch haben sich auch verschiedene Splitter meiner Persönlichkeit sozusagen zu einem Aktionsbündnis dann wieder vereint. Aber es geht in diesem Zusammenhang nicht um meine Person, aber worum geht es bei diesem Riesenthema? Ich verstehe uns als ein Projekt, das nicht alleine sich für den Nabel der Welt haltend, aber gemeinsam mit anderen daran arbeitet, das Spektrum der Kulturkreativen und darüber hinaus viele anderer Menschen, die sich im etablierten Parteiensystem nicht mehr wiederfinden können, die zu unterstützen im Erwachen zu einer, so etwas wie einer gemeinsamen politischen Kraft, das zu fördern. Viele tun Ähnliches, wir sind ja nicht die Einzigen, unter den verschiedenen Bezeichnungen. Integrale Politik, spirituelle Politik, andere sprechen lieber von ganzheitlicher Politik. Und ich will hier und jetzt das Gemeinsame dieser Ansätze betonen und werde im Folgenden also weniger die verschiedenen Etiketten definieren, als die Inhalte versuchen auf den Punkt zu bringen, die wir politisch voranbringen wollen. Vielleicht gibt es jetzt schon den einen oder die andere, die sich an dem Wörtchen wir stört. Warum sagt der nicht ich? Ich spreche im Weiteren weiter von wir, weil das auch eine gewisse provozierende und klärende Wirkung haben soll. Ich möchte gern mit unserer Kultur etwas brechen, dass wir einander immer das Gleiche unterstellen. Ich rede jetzt also weiter von wir, um damit auch diese Unterstellung von gemeinsamen Absichten hier in diesen Tagen zu überprüfen. Im Zentrum unseres Politikverständnisses steht die Überzeugung, dass es für eine nachhaltige und lebensdienliche Umgestaltung unserer Gesellschaft weder ausreichen kann, lediglich auf der strukturellen Ebene Veränderungen einzuleiten, noch lediglich auf das Erwachen eines reiferen Bewusstseins zu setzen. Wir halten es für unumgänglich, dieses überkommene Entweder-Oder in ein tiefer verstandenes Sowohl-als-auch zu wandeln. Jetzt kommt noch eine Unterstellung. Wir haben erkannt, dass es genauso wie es gesellschaftliche Kräfte, Regeln, Strukturen, soziale Gefäße gibt, die unsere schlechten Eigenschaften triggern, fördern, ebenso welche gibt, die unsere guten, gemeinwohlorientierten, lebensdienlichen Kräfte bestärken. Und davon ausgehend wird es die zentrale Aufgabe für eine neue Politik sein, Strukturen, Gefäße, Systeme künftig so anzulegen, zu korrigieren oder auszugestalten, dass sie Gemeinschaft und Gemeinwohl für die Gesellschaft fördern statt behindern. Wir wollen dazu beitragen, dass die Menschen an der Basis unserer Gesellschaft ihre Angelegenheiten und damit zentral natürlich auch ihre Lebensbedingungen so selbstbestimmt und gemeinsam wie möglich gestalten können. Ich behaupte mal, da ist das Wort spirituell nicht drin, aber das ist spirituell. Wir tragen dazu bei, Gemeinschaften zu bilden, bestehende Kommunen zu stärken und regionale Selbstversorgung und Selbstbestimmung zu ermöglichen. Und komplementär zur Schaffung basisdemokratischer Strukturen geht es uns auch darum, wieder zwei altmodische Begriffe, Vernunft und Weisheit als Leitideen der Politik zu fördern. Wir treten an, um der Herrschaft des Geldes, oft verschleiert unter dem Begriff Sachzwänge, die Vision einer herrschaftsfreien Gesellschaft gegenüberzustellen. Aufrechte, freie und selbstbewusste Menschen und funktionierende Gemeinschaften und Kommunen sind die Basis jeder gemeinwohlorientierten und lebensdienlichen Demokratie. Nach Möglichkeit wollen wir einzelne Komponenten dieser Vision auch schon auf dem Weg realisieren. Und viel wichtiger als die Vorlage perfekt im Detail ausgearbeiteter Programme ist es, die Menschen in den jeweiligen Regionen an der Basis zu ermutigen, sich selbst zu organisieren. Ermutigung, da steckt das Wort Mut drin. Mut, Hoffnung, geistige Ausrichtung. Ich behaupte, unsere vornehmste Aufgabe ist es, Ermutigung durch geistige Ausrichtung zu ermöglichen. Das impliziert auch irgendwann die Entscheidung, was wollen wir? Ein bisschen an den Schrauben des Systems drehen, dass es ein bisschen ökologischer, ein bisschen humaner, ein bisschen demokratischer wird? Oder ein Systemwechsel? Wir erleben in der jüngsten Vergangenheit beginnende Aufstände, gewaltsame Ausschreitungen, nicht nur in der größeren Distanz, sondern immer mehr in Europa, in England, in Griechenland, Spanien, und das wird noch weitergehen. Und das macht ziemlich deutlich, was die Folge ist, wenn es keine Hoffnung durch geistige Ausrichtung gibt. Dann sind Destruktivität dieser Aufstände und ihre Gewaltsamkeit zwangsläufig vorprogrammiert. Es geht also darum, innere Bilder zu aktivieren und aufzuladen, die mit diesem schönen Mantra zu tun haben, wie wir wirklich leben wollen. Ich beziehe mich dabei jetzt ausdrücklich und schließe an die Darstellungen von Espen am Mittwochabend zur Charta und möchte die Frage in den Raum stellen, wie sieht die gesellschaftliche Basiseinheit aus, die diesen ganzen hehren Ansprüchen genügen soll. Und mir ist klar, um das vorwegzunehmen und hier keine falschen Fronten aufzubauen, dass wir bei dem ganzen Regionalismusdenken natürlich auch viele Dinge überhalb der Regionen, die wir föderale Systeme dann nennen, genauer anschauen müssen und genauer auch noch überdenken müssen, wie viele Dinge dann im globalen Rahmen geordnet werden können. Hier und jetzt und heute geht es allerdings in die andere Richtung, von der Region nach unten, in die noch kleinere Einheit, damit es nicht nur als politischer Anspruch, sondern auch anthropologisch verstanden werden kann. Wie ist die Region bis zu dieser Basis hin gegliedert oder andersrum aufgezogen? Wie baut sich diese Basis vernetzt bis zur Region auf? Klassisch würde man von oben nach unten gucken und sagen, okay, die Regionen sind dann wieder gegliedert in Kreise, in Gemeinden, diese in kleinere Basisgemeinschaften. Wir denken dabei, bei Gemeinschaft denken wir an Landkommunen und stellen uns das Ganze nur im ländlichen Raum vor. Genauso gut kann man sich das auch im städtischen Raum vorstellen und dann eben von Stadt, Stadtteil, Nachbarschaftsquartier und so weiter sprechen. Was ich oft vermisse in vielen Gesprächen mit Menschen, die sich für Demokratiereform engagieren, ist, dass alle Konzepte oft wurzellos im Raum hängen und damit die Perspektiven, die daraus kommen, oft kraftlos und abstrakt wirken, weil sie nicht einbeziehen, a, die eigene Geschichte, wo wir auf unseren Vorgängern aufbauen, das heißt die Revolutionen, Reformbewegungen, Befreiungsbewegungen, in deren Nachfolge wir meistens unbewusst stehen, weil sie nicht einbeziehen die Ergebnisse der Matriarchatsforschung, die Geschichte konsequent auch mal aus diesem Blickwinkel zurückverfolgend, das kann ich hier nicht in diesem Zeitraum ausführlich tun, dazu weise ich auf dieses Buch hier hin. Wer sich eine Geschichtsbibliothek mit 400 Seiten ersparen will, kann das auf diesen nur 700 Seiten hervorragend nachlesen. Und die Ergebnisse der Gemeinschaftsbewegung als Basis der Gesellschaft werden auch zu selten, zu wenig in Demokratiereformkonzepte einbezogen. Ich habe dieses Thema mit ungefähr dem gleichen Ansatz hier vor 4 Jahren eingebracht. Damals fanden es sehr viele sehr toll. Ich zeigte den ganz großen Bogen auf, von der ältesten Geschichte bis zur Gegenwart und zur Zukunft, und ich blieb im Ungefähren. Heute begebe ich mich aufs Glatteis. Wir sind 4 Jahre weiter, heute wird es politisch und sozial konkret. Die Demokratiereformdebatten werden zurzeit in meinen Augen sehr reduziert geführt, nämlich auf einen scheinbar ausschließlichen Gegensatz von repräsentativer Demokratie und direkter Demokratie. Unser heutiges System, da brauche ich jetzt nicht viel zu sagen, da haben wir gestern viel drüber gehört. Und da kann ich auch nur das Buch von Johannes Heinrichs empfehlen. Das ist als Analyse unserer jetzigen Verhältnisse unübertroffen. Gewählte Abgeordnete bleiben allein ihrem Gewissen verpflichtet oder noch dem Fraktionszwang oder eben ihrer Karriere und der übermächtigen Lobby, kaum aber ihrer Basis, die sie gewählt und entsandt hat. Das ist in Deutschland so und in der Schweiz ist es natürlich ein bisschen anders. Die Menschen in der Schweiz sind nach meiner Wahrnehmung viel mehr mit ihrer Demokratie identifiziert und vieles funktioniert dort auch in der Tat demokratischer. Aber auch die direkte Demokratie hat ihre Grenzen. Auch die Schweiz ist ein spätkapitalistisches Land in der globalisierten Postmoderne mit Atomkraftwerken, einem größer werdenden Schere zwischen Arm und Reich, Banken, Chemiekonzernen und der ständig drohenden Finanzcrunchs. Die direkte Demokratie ist ja auch nur eines, ein wichtiges, aber ein relativ schmales Segment auf dem Wege hin zu einer vollen Demokratie. Weitere Elemente werden zu wenig betrachtet. 3 davon haben wir hier dargestellt. Die Elemente von Demokratie sich, damit sie funktioniert, auch gegliedert vorzustellen. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, die 3-Gliederung, die 4-Gliederung, die regionale Gliederung sind verschiedene Ansätze, sich daran zu begeben, die in meinen Augen durchaus in einen konstruktiven Zusammenhang gebracht werden können. Die direkte Demokratie und die Konzepte gegliederter Demokratie treffen sich und kommen zusammen zu einer voll entwickelten Basisdemokratie. Und ich denke, um so eine voll entwickelte Demokratie sollte es gehen. Ich greife mal das Stichwort von Johannes Heinrichs auf, der von Vierteldemokratie sprach. Und eine Basisdemokratie geht nicht ohne Basis, also ohne eine Basisgemeinschaft als gesellschaftliche Grundeinheit. Und in ihrem überschaubaren Rahmen, da kann sich dann direkte Demokratie optimal entfalten. Und in der komplexeren Vernetzung funktioniert sie dann nach dem Rätemodell. Zentrale Bedeutung hat in diesem das imperative Mandat. Das heißt, der Delegierte bleibt auch nach seiner Wahl an den Willen seiner Wähler gebunden und ist im Konfliktfall abwählbar. Und der Hauptnachteil dieser rätedemokratischen Basisdemokratie, das ist die Tatsache, dass sie bisher historisch kaum eine Chance hatte und vor allem durch erste, sehr fehlerhafte Versuche diskriminiert wurde. In der Sowjetunion, die offiziell eine Rätedemokratie war, war das System von Anfang an ausgehöhlt, weil alle Räte unter der Herrschaft einer Partei standen. In Deutschland gab es 1918-19 auch kurzlebige Aufflackern von Räterepubliken und die waren davon gezeichnet, dass sie sehr schnell auch intern zum Zankapfel verschiedener Parteien wurden, die sich ihrer bemächtigten. Und in beiden Fällen war die soziale Basis völlig unklar oder zu wenig umfassend, hat nicht gesellschaftliche Wirklichkeit ganzheitlich dargestellt und sprach also von Arbeiter- und Soldatenräten, Matrosenräte oder die Belegschaft einer Fabrik bildete die Basis eines Rates. Irgendwie hört sich das alles nach Männerbünden an. Mir sind nur historisch nur zwei Gebiete bekannt, in denen diese Art Basisdemokratie regional und gut fast anderthalb Jahre verwirklicht war. Das eine ist die Ukraine im Russischen Bürgerkrieg, also während der revolutionären Auseinandersetzungen war in der Ukraine, waren nicht die Roten, sondern waren die Anarchisten an der Macht. Und die waren in der Lage, mitten in den heißesten kriegerischen Auseinandersetzungen zügeweise zum Beispiel Getreidelieferungen an die mit ihnen verbündeten Bolschewisten nach Moskau und Leningrad zu schicken und das unter Kriegsbedingungen. Das zweite Gebiet war Spanien. Die anarchistisch befreiten Gebiete im spanischen Bürgerkrieg haben etwas sehr Seltsames erlebt, was wir uns heute nicht vorstellen können. Die haben mitten im Krieg einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Die haben erlebt, dass es gleichzeitig möglich war, die Arbeitszeit zu senken, die Löhne zu erhöhen und die Produktivität zu erhöhen. Und das unter Kriegsbedingungen. Von diesen beiden kurzen Ausnahmen, mehr sind mir persönlich nicht bekannt, steht die volle Verwirklichung von Basisdemokratie historisch also noch aus. Wenn wir sie zu unserem Projekt machen sollten, dann haben wir dadurch eine ganze Menge natürlicher Verbündeter. Damit meine ich jetzt nicht nur die Organisationen, die als Träger sowieso beim KIPP dabei sind, sondern andere gesellschaftliche Bewegungen und Phänomene, die ich am Rande wahrnehme, die aber durchaus da auch zusammenkommen können. Das ist von so hier kaum wahrgenommenen Bewegungen wie regionaler Aufbruch zum Beispiel, über die Transition Town Bewegung, bis hin zur ja schon recht virulent existenten Gemeinschaftsbewegung. Und speziell die Gemeinschaftsbewegung ist für mich in diesem Kontext von zentraler Bedeutung, und zwar sind sie auch ein wichtiger Bestandteil der, ich sag mal, der Befreiungsbewegungen der letzten 200 Jahre. Und in den Gemeinschaftsprojekten trifft abstrakt, konzeptionell, politisches Denken auf soziale Wirklichkeit. Hier liegen jede Menge ganzheitliche und Alltagserfahrungen vor, die politisch aufgearbeitet und weiterentwickelt werden wollen. Bis hin, so fordere ich also, zu einer neuen gesellschaftlichen Größe der Grundeinheit für eine basisdemokratische Gesellschaft. Ein altes anarchistisches Ideal fordert die Anwesenheit des Zieles in den Mitteln. Das schließt zum Beispiel solche Phänomene wie die Diktatur des Proletariats eigentlich aus. Und aus dieser Perspektive möchte ich nun noch genauer gucken auf die Basis der Basisdemokratie, die mögliche Basisgemeinschaft, so konkret und wie das geht, sie darstellen, wenn sie die Grundeinheit einer wirklich demokratischen Gesellschaft sein soll, dann ist sie eben nicht nur als politische Größe fassbar, wir müssen sie uns auch in dem menschlichen Miteinander so konkret wie möglich vorstellen. Dazu gehört, vorhin schon erwähnt, der Kontakt zu den Ahnen. Also ich will kurz begründen, warum ich die Gemeinschaftsbewegung für einen Teil der Befreiungsbewegung halte. Woher kommen wir? Jetzt kommen die gefährlichen, bösen Begriffe. Weil es kurz gehen will, soll, lese ich da mal was vor. Vor dem Patriarchat, also vor der Einführung des Prinzips der Herrschaft von Menschen über Menschen, war die Gemeinschaft in Form der mutterrechtlichen Sippe die Grundlage einer herrschaftsfreien Gesellschaft. Die Gesellschaft, sowohl die einer mutterrechtlichen Stammesgesellschaft wie auch einer matriarchalstädtischen Zivilisation, bestand aus einem Netzwerk von Gemeinschaften. Das heißt also, Gemeinschaft und Gesellschaft waren identisch. Durch den Übergang zum Patriarchat vor circa 6000 Jahren, den kann ich in diesem Zusammenhang nicht näher darstellen. Dafür ist dieses dicke Buch und diese Sommerleinschrift noch da. Wer das interessiert, kann da genauer einsteigen. Da beginnt ein gesellschaftlicher Erosionsprozess, in dem das Prinzip Gemeinschaft zunehmend unterdrückt, ausgehöhlt und durch immer effizienter werdende Herrschaftssysteme ersetzt wird. Und dieser Prozess, der vor 6000 Jahren begann, hält bis heute an. Und wir können alle Versuche, Gemeinschaft bewusst oder willentlich neu zu begründen, daher durchaus und mit Recht in eine sehr lange Tradition des Widerstandes gegen das Prinzip Herrschaft einordnen. Wir können unsere Geschichte und die Geschichte aller Revolutionen, Reform- und Befreiungsbewegungen auch als eine große menschliche Suchbewegung verstehen. Hin nach einer Lebensform, die es schon gab, die über tausende von Jahren bereits friedlich existierte und funktionierte. Auch wenn der Prozess ihrer Abwicklung nun heute schon über 6000 Jahre währt, bis heute andauert, bleibt der Abglanz ihrer versunkenen Realität in den Mythen, Träumen und Sehnsüchten der Menschheit bis heute erhalten. Aus der Weisheit der verschiedenen naturreligiösen Völker wissen wir, das ist jetzt auch wieder eine Unterstellung, dass der Kontakt zu den eigenen Ahnen entscheidend ist, sich von den Kräften der Gegenwart nicht allzu sehr fremdbestimmen zu lassen und die Kraft für eine selbstbestimmte Zukunft zu entwickeln. Wenn wir in diesem Sinne auf unsere Vorgänger schauen, geht es also nicht um eine museale Vergangenheitspflege, es geht auch nicht darum, ihre Strukturen eins zu eins zu kopieren, sondern es geht um ein tieferes Verständnis ihrer Stärken und Schwächen. Und erst die vitale Verbindung mit einer zwar längst vergessenen oder verdrängten, aber einer in der Mitte des Lebens und der Wirklichkeit stehenden eigenen Möglichkeit, erst das gibt uns die nötige Kraft, authentisch für eine selbstbestimmte Zukunft zu gehen. Wir können an dieser Stelle jetzt nicht die gesamte Geschichte aufrollen, aber ich möchte hier kurz wenigstens die wichtigsten geistigen Impulse und gesellschaftlichen Bewegungen ansprechen, die diese große Suchbewegung seit dem 18. Jahrhundert hervorgebracht hat. Von der Aufklärung über die religiös-spirituellen Befreiungsimpulse der früheren Neuzeit, die radikaldemokratischen Ideen der bürgerlichen Revolution, die Renaissance des ganzheitlichen Welterlebens in der Frühromantik, die utopischen Sozialisten, den Anarchismus, die Jugend- und Lebensreformbewegung um den Ersten Weltkrieg, die 68er, die Hippies, verschiedenen Splitter der Alternativbewegung bis zu den Kulturkreativen heute, reichen die geistigen und kulturellen Impulse, die auch diese verschiedenen Wellen, die ich jetzt hier Generationen nenne, von Gemeinschaftssuchern bewegt haben. Und bevor wir auf die jetzt anstehende 7. Generation schauen, ein kurzer Blick auf die 6 Vorgängertypen. Als erstes die religiös motivierten Auswandererkommunen, die ein geistig zu enges und kriegerisch zu zerrissenes Europa verließen und zu einem sehr großen Teil in Nordamerika neue Heimat suchten. Das wird manchmal vergessen, wenn wir heute auf Amerika schauen, aber was Amerika geistig hervorgebracht hat, dann kann man das nicht auskennen. Sie hatten meistens ein klares, gemeinsames, spirituelles Weltbild und wurden oft auch von sich klarer zu bekennenden Führungspersönlichkeiten geprägt. Die 2. Generation nenne ich die Kommuneversuche der Früh- und utopischen Sozialisten Anfang des 19. Jahrhunderts. Hier kamen jetzt Vorformen von gewisser Selbstbestimmung in Gemeinschaft und sozialen Experimenten. Dazu kamen auch klare ökonomische und politische Konzepte. Die Menschen wollten nicht nur aussteigen aus einer immer mehr die Gemeinwesen und gewachsenen Sozialzusammenhänge zerstörenden großen Megamaschine, sie wollten auch modellhaft Lösungen aufzeigen, die der ganzen Gesellschaft den Ausstieg aus der Herrschaft des Kapitals ermöglichte. Ihre Erfolge und Lebensdauer war sehr unterschiedlich und zum Großteil ebenfalls abhängig und von der Genialität oder persönlichen Integrität ihrer Führungspersonen. Dann kommt die Lebensreformbewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts beginnt und bis zum Ende der Weimarer Republik andauerte. Sie brachte schließlich die bis heute breiteste, tiefste und komplexeste Gemeinschaftsbewegung hervor. Sie bestand ihrerseits aus einem gewissen, das ist eine Tendenz, die ich heute auch sehe, Rückzug aus den Massenbewegungen, einer für unreformierbar gehaltenen Gesellschaft. Auch die Marxisten und die SPD mit ihrer staatsfixierten Strategie wurden von der radikalen Systemkritik der Lebensreform oft schon zu den historischen Akten gelegt. Andererseits stellt sie aber auch unübersehbar den Anspruch auf ganzheitliches Denken und auch und gerade in der Politik dar. Was jetzt anders wird, an die Stelle geschlossener religiöser Weltbilder tritt nun eine große Vielfalt sowohl der Suche, wie auch der spirituellen Suche, wie auch der unterschiedlichsten Formen im Zusammenleben von Frauen und Männern auf, kommt dazu. Und im Unterschied zu späteren Generationen ist aber hier in der Lebensreformbewegung der Aufbruch zu einer neuen, selbstbestimmten Kultur noch nicht getrennt von der kritischen Analyse der kapitalistischen Gesellschaft und klaren ökonomischen Zielen. Sie erkannte in ihren hellsten Köpfen gleichzeitig die Grenzen eines einseitig materialistischen und rationalistischen Denkens sowie auch in großen Teilen bereits die Gemeinwohl zersetzende Funktion des Zinssystems. So gab es in fast allen Kommunen dieser Bewegung, egal ob sie jetzt sozialistisch, anarchistisch, christlich, jüdisch, atheistisch oder gar völkisch orientiert waren, da gab es überall das Prinzip der kommunistischen Gemeinschaftskasse und darüber hinaus sehr viel ideologische Offenheit. Und diese ideologische Offenheit wurde ihr dann beim Aufkommen des Nationalsozialismus auch zum Verhängnis. Ein Großteil der Lebensreformer widerstand zwar der Nazi-Ideologie, musste fliehen oder wurde vom neuen Regime unterdrückt. Es gab aber auch Teile der Bewegung, die sich dem Regime annäherten. Zum Teil aus Taktik, zum Teil aber auch aus Überzeugung. Und sie mussten erleben, wie die neue Bewegung, der Nationalsozialismus, ihre Ideale übernahm und pervertierte. Aber selbst den völkisch Orientierten nutzte diese Anbiederung nichts. Auch sie wurden schließlich von der NSDAP verboten. In dieser Geschichte liegt meines Erachtens einer der Hauptgründe, warum nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland das Zusammenkommen von Spiritualität, Gemeinschaft, Ritual und Politik verdammt anrüchig ist. Und man sagt, wenn das zusammenkommt, das ist doch der Sumpf, aus dem zwangsläufig die Nazi-Diktatur hervorkommt. Dabei wird vergessen, dass die Lebensreformbewegung sozusagen gekidnappt wurde. Nicht der zwangsläufige Vorgänger ist. So, als Viertes erleben wir die Ökodorfbewegung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie stellte schließlich diese ökologische Komponente dermaßen in den Mittelpunkt von Gemeinschaftsbildung. Sie tat das so radikal, dass wesentliche andere Elemente, die den Vorgängerbewegungen noch bewusst waren, wieder in den Hintergrund oder sogar ins Vergessen gerieten. Ähnlich wie viele andere Alternativprojekte wurde sie teilweise zu einer Ein-Punkte-Bewegung und verlor damit den Kontakt zum gesellschaftlichen Umfeld, wurde zum Nischenphänomen. Beeinflusst von anti-autoritären Ideen der 68er tritt hier die Bedeutung der Führungspersonen mehr in den Hintergrund. Skeptisches Raunen oder in den Untergrund. Fünftens. Noch stärker im Gegensatz zum gesellschaftlichen Hauptstrom brachte sich die fünfte Generation der Gemeinschaftsprojekte, die sich als soziale Experimente verstanden und die psychosozialen, therapeutischen, anthropologischen Komponenten ins Zentrum ihrer Gemeinschaft stellten. Die waren in gewisser Weise Nachfolger der zweiten, der frühsozialistischen Welle, da sie sich oft in ihrer Radikalität auch als Zukunftswerkstätten für das Große und Ganze verstanden. Kommunikationstechniken, Kommunikationskultur, die Arbeit am Individuum nehmen hier aber so viel Raum ein, dass die Ebene gesellschaftlicher Reflexion oder gar Konzepte viel stärker als bei den Vorgängern in den Hintergrund tritt. Und da solche Prozesse meistens einen Leiter brauchen, dem Prozessleiter, dem Therapeuten oder wie auch immer, Führer dieser Laboratorien, dadurch wieder mehr Gewicht zufällt. Deswegen werden diese sozialexperimentellen Kommunen wieder häufig ganz stark auch von charismatischen Persönlichkeiten geprägt. Die letzte, die sechste, die heute aktuelle, nämlich die pluralistische. Da viele Menschen die Radikalität der sozialexperimentellen Gemeinschaften oder ihrer Führer als zu eng, zu dogmatisch erschienen, bildete sich in einer breiter und immer differenzierter werdenden Welle gegen Ende des letzten Jahrhunderts schließlich diese neue Generation der pluralistischen Gemeinschaftsbewegung heraus. Von einigen wird sie negativ belächelt als Hobbygemeinschaft oder Gemeinschaft Leid bespöttelt. Bietet sie doch für fast jeden irgendwo eine Zugangsmöglichkeit. Man ist selbstverständlich undogmatisch, manchmal leider mit Konzept oder strukturlos verwechselt, gibt dem Einzelnen sehr viel individuelle Möglichkeiten, praktische Hilfe, sich in Gemeinschaft fühlen zu können als andernorts. Einige praktische Komponenten früherer Gemeinschaften werden übernommen, die Gesamtzusammenhänge eher vernachlässigt. Führung ist in den meisten dieser Gemeinschaften eher verpönt. Die moderne, pluralistische Gemeinschaft, die haben den Zugang vieler Menschen aus dem Mainstream erheblich erleichtert, zahlen dafür aber auch einen Preis. Sie stehen nämlich immer wieder in Gefahr, ihr eigentliches kulturkreatives Potenzial aus den Augen zu verlieren und damit ihre Funktion in Bezug auf die anstehende Transformation der Gesamtgesellschaft zu verfehlen. Das führt jetzt, danke Matthias, zu der Schicksalsfrage eines vorläufigen Fazits, wo stehen wir denn heute? Dazu drei kurze Anmerkungen. Wenn wir fähig und gewillt sind, Zusammenhänge zu erkennen zwischen von Tschernobyl bis Fukushima, vom Klimawandel bis zu den sich entfaltenden Struktur- und Wirtschafts- und Finanzkrisen, von sich hilflos ausgeliefert fühlenden Individuen bis zur fortschreitenden Demontage sozialstaatlicher Strukturen. Wenn wir das nicht nur als Fehlentscheidungen Einzelner, sondern als Systemlogik einer von niemandem mehr zu kontrollierenden Megamaschine sehen, die nur noch aber auch nur noch der Herrschaft der Rendite und nicht mehr dem Gemeinwohl dient. Zweitens, wenn wir den beginnenden Wandel der Gesellschaft nicht als Opfer erdulden, sondern möglichst selbstbestimmt und gemeinsam gestalten wollen, und dritte Voraussetzung, wenn wir anerkennen, dass die Gemeinschaftsbewegungen für die Entwicklung einer nachhaltigen Demokratie und gemeinwohlorientierten Gesellschaft genauso maßgebend sind, beitragen können, wie die Massenorganisationen, also Parteien, Gewerkschaften, andere zivilrechtliche Organisationen, Netzwerke und so weiter, dann liegt der Schluss nahe, dass auch die Gemeinschaftsbewegung heute gefordert ist, eine neue Komplexität und Tiefe zu entwickeln, die der Tragweite und Konsequenz entspricht, welche heute historisch wie auch von der Evolution her geboten ist. Bei der Entwicklung eines neuen, eines siebten Typs von Gemeinschaft geht es jetzt um nicht mehr und nicht weniger als um den Aufbau einer gesellschaftlichen Basisstruktur, die gleichermaßen nach innen, den Individuen, eine möglichst optimale Absicherung und persönliche Entfaltungsmöglichkeit ermöglicht, wie auch nach außen in der Vernetzung mit anderen Gebilden gleicher Qualität den Boden für den Aufbau einer nachhaltig demokratischen Gesellschaft bildet. Und diese vier Komponenten will ich in gekürzter Form noch eben benennen. Die erste ist, das ist die anthropologische, die psychosoziale Ebene. Sippe und Basisgemeinschaft. Da muss ich doch ganz kurz etwas Extemporierendes sagen. Das kann man vielleicht heute Nachmittag in dem Workshop vertiefen. Sippe ist eigentlich ein Begriff, der aus der Matriarchatsforschung her sich erklärt. Und wir können dieses Phänomen auf drei verschiedenen Ebenen jetzt hier einfach in die Betrachtung mit einbauen. Wir können uns vorstellen, dass es ein Interesse gäbe, die Sippe im ursprünglichen mutterrechtlichen Sinne historisch zu rekonstruieren. Das wollen aber die wenigsten. Variante B, man kann sich vorstellen, das, was sie im sozialen Kern, im psychosozialen Kern ist, auf ihre Essentials hineinzugucken und diese Essentials rauszuholen. Da gibt es schon mehr Zustimmung. Und die flachste Version wäre, sie einfach in ihrer Größenordnung zu nehmen und ihre Erfahrung, also das Wissen von Stammesgesellschaften, wie groß darf etwas sein, damit es noch funktioniert, einfach nur von der Größenordnung her nehmen. Das sind die drei verschiedenen Intensitätsstufen. Und um das, was die Essentials sind, zu verstehen, das sind drei. Also auf modern übersetzt würde man sagen, erste Essential einer Sippengesellschaft ist im Kern der Gemeinschaft, dass eine Frauengruppe als sozial integrativer Kern. Die zweite Komponente ist, die Sippe ist von der Geburt bis wann auch immer sie weggehen oder sterben wollen, der Platz der Kinder. Die bleiben in ihrer Sippe. Und das dritte Essential ist die soziale Verantwortung aller darin lebenden Erwachsenen füreinander und für alle Kinder, unabhängig von dem, wer welches Kind gezeugt hat, oder also eine ähnlich verbindliche Verantwortung, wie wir sie heute in der kleinen Familie nur noch haben. Und ein solcher Verband von in der Regel zwischen 20 und 30, im Extremfall vielleicht 15 bis 40 Menschen, bildet gleichermaßen die Kerngemeinschaft für die Zugehörigkeit und die Sozialabsicherung ihrer Individuen, als auch den Ursprung jeglicher basisdemokratischer Willensbildung. Dafür ist einfach die Kleinfamilie zu klein. Da dieser Verband aber allein für sich kaum lebensfähig ist, braucht er, um seine volle Wirkung zu entfalten, auch eine wichtige Erkenntnis der Gemeinschaftsbewegung, er braucht die Einbettung in ein Netz von Verbänden gleicher Qualität. Erst mehrere solcher sozialen Kerne zusammen bilden dann zusammen eine Basisgemeinschaft, ohne sich in diese hinein aufzulösen. Und der Verband mehrerer solcher Kerngemeinschaften oder Sippen, sagen wir mal 3 bis 12, zu einer Basisgemeinschaft von, Zahlen jetzt werden immer differenzierter, 100 bis 500 Menschen, der die wesentlichen Grundbedürfnisse für alle seine Mitglieder so gemeinschaftlich und selbstbestimmt wie möglich regelt, der ist dann gleichzeitig auch die gesellschaftliche Grundeinheit einer auf Nachhaltigkeit und Gemeinwohl hin orientierten basisdemokratischen Gesellschaft. Das alleine funktioniert aber nicht. Komponente 2 ist die finanzielle und die ökonomische Ebene. Das Land, auf dem die Gemeinschaft lebt und arbeitet, ist unveräußerlich und unteilbar. Im juristischen Sinne gehört diese materielle Grundlage der Basisgemeinschaft, von der die Sippe oder Kerngemeinschaft ja ein Teil ist, von dieser hat sie das Land gepachtet und hat dort ein unbegrenztes Lebens- und Bleiberecht. Die arbeitsfähigen Menschen, die dies wollen, arbeiten in einem oder eventuell mehreren sippeneigenen Betrieben oder bei anderen Gemeinschaftsbetrieben, die den Nachbarsippen oder der Basisgemeinschaft gehören. Und wer ein Einkommen von außerhalb der Basisgemeinschaft bezieht, führt 50% davon an diese ab. Der Gemeinschaftsfonds der Basisgemeinschaft wird aus den Einkommen aller Betriebe, sämtlicher seiner Sippen und deren Abgaben dieser Außenverdiener gespeist. Aus ihm werden sowohl ein existenzsicherndes, bedingungsloses Grundeinkommen sowie das Äquivalent für das, was wir früher Sozialversicherungsbeiträge für alle ihre Mitglieder bezahlt. Von ihren Überschüssen gibt die Basisgemeinschaft ihrerseits 50% an die nächsthöhere Vernetzungseinheit, an die Gemeinde ab. Als Beitrag für die Aufwendung, die eine Basisgemeinschaft, so klein wie sie ist, allein nicht leisten kann. Das ist eine radikale Idee, sämtliche Steuern, Versicherungen und Finanzsachen auf diese einfache Weise zu reduzieren. Die dritte Ebene, die ökologische und spirituelle Ebene. Achso, mal kurz was zu den vier Ebenen. Man kann sich nicht jetzt einfach seine Lieblingsebene da aussuchen. Es sei die oder die oder die. Sondern das Ganze funktioniert nur, wenn die vier Ebenen zusammenkommen. Die dritte ist also die ökologische und spirituelle Ebene. Um den Platz, auf dem die Sippen einer Basisgemeinschaft leben, der Bodenspekulation und anderen renditeorientierten Mechanismen des Marktes dauerhaft zu entziehen, sollte er im heutigen Sinne von einer Stiftung erworben und im Geiste der Allmende an die Sippen verpachtet werden. Das ist aber eigentlich nur die finanzielle, äußerliche, rechtliche Hülle, um den eigentlichen Kerngedanken, der esoterisch ausgedrückt so heißt, das Land gehört sich selbst. Diesem Gedanken zu folgen bedeutet unter anderem, die Gemeinschaft besitzt das Land nur nach außen hin, um es vor anderen zu schützen. Versteht sich intern eher als Hüterin des Landes. Das wird konkret so weit gehen, dass der Platz selbst, an dem man lebt, seine landschaftliche Gestalt, seine Pflanzen, seine Tiere und auch seine nicht materiellen Wirk- und Prägekräfte genauso in dieses erweiterte Gemeinschaftsverständnis mit einbezogen werden wie die Frauen, die Männer, die Kinder der Menschengruppe, die auf ihm lebt. Das wird besonders deutlich und betont an den Festen des Jahresrates. 8 gemeinschaftsspendende Feste strukturieren das Jahr, so ähnlich wie die Chakren, aber in der Zeit. Sie werden von der Gemeinschaft regelmäßig gefeiert, um sich auf der menschlichen Ebene miteinander, aber auch mit den nichtmenschlichen Wesen des Platzes und mit den jeweiligen Qualitäten der verschiedenen Phasen des Jahreszyklus zu verbinden. Diese 8 Feste dauern circa 2 bis 4 Tage und sind von hoher Verbindlichkeit für das Miteinander. Die werden freigehalten von allen anderen privaten oder wirtschaftlichen Aktivitäten. Die bilden den gemeinsamen Rahmen, dem die Menschen des Platzes ihre persönliche Planung, soweit es geht, unterordnen. An ihnen trifft sich die ganze Gemeinschaft. Und als letzte Ebene, die vierte Ebene, das ist die politische Ebene, die das Globale dann wieder mit in den Blick nimmt. Eine wachsende Lebensqualität, befriedigende Beziehungen und selbstbestimmte Arbeit im eigenen Lebensumfeld ganz wichtig. Werden außerdem wichtige Faktoren sein bei der Reduzierung eines heute pervers aufgeblähten Reise- und Transportwesens. Wir werden weniger reisen und Waren vom anderen Ende der Welt konsumieren, dafür aber wieder mit entspannterem Blick auf unsere Umgebung, die Region und die Welt schauen können. Aber auch die Basisgemeinschaften werden nicht alle Lebensgrundlagen und Bedürfnisse ihrer Mitglieder allein lösen können. Wo sich Basisgemeinschaften selbstbestimmt zu Gemeinden zusammenschließen, da ist der Quellort lebendiger Demokratie. Das heißt, wir bauen die ganze Gesellschaft hier von unten auf statt von oben. Die notwendige Rückbesinnung auf das, was wir im Rahmen eines überschaubaren Lebenskreises gemeinsam selbst tun können, erleichtert auf der anderen Seite auch eine realistische Einschätzung dessen, was wir dann delegieren können, wollen, dürfen, was wir überhaupt nur oder leichter oder besser in Vernetzung mit anderen leisten können. Vielleicht braucht unsere Gemeinschaft auch mal Hilfe von außen. Vielleicht können und wollen wir auch mal anderen Gemeinschaften in der Not beistehen. Hieraus entsteht Gesellschaft. Wenn sich Basisgemeinschaften vornehmlich aus diesen Gründen und freiwillig zu Gemeinden vernetzen, ohne ihre jeweilige Identität aufzugeben, dann und nur dann hat die Vernetzung zu noch größeren Gebilden einen Sinn. Eine gemeinwohlorientierte Vernetzung von Gemeinschaften ist die Basis für eine herrschaftsfreie Gesellschaft. Wie das im Detail aussehen könnte, haben wir in der Charta versucht darzustellen. Und jetzt sage ich mal etwas überspitzt. Alle Argumente dagegen, ob sie sich als Sachzwang, als höhere Effizienz oder finanzielle Alternativlosigkeit bezeichnen, verweigern im Kern den Menschen und ihren Gemeinschaften seit Jahrtausenden immer wieder und stets das Gleiche. Ein selbstbestimmtes Leben in Gemeinschaft, Freiheit und im Einklang mit der Schöpfung. Sie mögen sich tarnen, wie sie wollen. Sie dienen einzig und allein der Aufrechterhaltung zentraler Kontrollmacht, das heißt der Herrschaft von Menschen über Menschen. Ich sage das ausdrücklich, unabhängig von der Absicht. Zum Schluss. Die Selbstbestimmung an der Basis und die Gemeinschaft der Zukunft ist eine Herausforderung der Evolution an uns. Dabei ist es völlig egal, wie wir sie individuell bewerten. Entweder unsere Spezies schafft es jetzt, diese 6000 Jahre Herrschaft zu beenden, oder das sich in letzter Agonie selbst zerfetzende System der Herrschaft reißt alles mit sich in den Abgrund. So kann man nicht aufhören. Irgendwie will sich bei diesem Gedanken nicht die richtige Entspannung einstellen. Keine Sorge. Erstens, niemand muss ja meinen Gedanken folgen. Niemand muss ja so denken. Aber wer nicht immer hinter seine eigenen tiefsten Einsichten zurückfallen will, kommt mitunter nicht umhin, gelegentlich die ein oder andere Entscheidung zu fällen. Ich hätte da einen Vorschlag. Wir lassen uns von niemandem mehr hetzen. Wir bauen in Ruhe und nach bestem Wissen und Können unser Boot. Wir lassen uns nicht mehr pausenlos, Klammer auf, sondern nur noch gelegentlich, Klammer zu, einbinden in die zahllosen Rettungsprojekte zur Reparatur des alten Systems. Sondern wir studieren Schiffsbau, lernen Schreinern, bauen einen Rumpf, statten das Ganze optimal aus, so wie wir es eben können, und wir errichten die Masten. Wir halten auch schon mal die Segel bereit und üben uns darin, sie zu setzen und wieder einzuholen. Aber eins tun wir nicht.
Wir versuchen nicht, den Wind zu ersetzen. Wir ziehen die Segel zur Übung hoch und gucken, ob das Ruder funktioniert und wissen, ob wir einen Kompass und die Karte haben. Aber wenn wir das Segel hochziehen, fangen wir nicht an zu pusten. Seid sicher, der Wind wird kommen. Wir wissen noch nicht genau wann. Wir können keine Bewegung schaffen oder ersetzen, die es noch gar nicht gibt. Aber wir können vorbereitet sein, wenn es soweit ist. Wir können alle unsere Freunde und Lieben einladen, mitzukommen. Aber wir sollten niemanden gegen seinen Willen dazu überreden. Wir können an den Gefäßen der Freiheit bauen, aber ob sie gefüllt werden, liegt nicht in unserer Macht. Bei aller Tiefe der Erkenntnis tut ja manchmal auch etwas Demut gut. Wissen ist wichtig, wollen auch. Wissen, woher der Wind weht, wissen, wo ich überhaupt bin und wissen, wo ich überhaupt hin will. Ohne das haben wir keine Orientierung. Doch Ankommen ist und bleibt eine Gnade.